Ja, ich grüße euch, freue mich, euch wieder zu sehen. Ich grüße euch im Raum hinten und natürlich unsere Geschwister in La. Und ich freue mich, dass wir Matthäus-Evangelium weitermachen können. Ich finde es so spannend, was Jesus erzählt, welche Gleichnisse er bringt. Und wir hören ja in den letzten Wochen sehr bekannte Vergleiche aus der Bibel. Und es ist für mich selber eine Freude, diese altbekannten Worte eingehend zu studieren und neue Schätze zu bergen von dem, was man schon tausendmal gehört hat. Jesus hat bereits in Matthäus 13 vier Gleichnisse erzählt und immer wieder hat er mit Dingen aus dem Alltag der damaligen Gesellschaft Vergleiche zum Königreich Gottes gezogen, um ihnen zu verbildlichen, wie es um den König steht, wie er regiert, was er tut, was man erwarten kann, wenn sich seine Herrschaft ausbreitet. Und was man auch erwarten kann, wenn man ewiges Leben von ihm bekommen hat. Das ist alles Teil dessen, wenn man das Königreich Gottes findet, dass man den König kennenlernt, dass man ein Kind Gottes wird, dass man ewiges Leben bekommt und auch die Segnungen seiner Herrschaft auch genießt in seinem Leben. Diese bildhaften Vergleiche haben aber längst nicht alle immer verstanden. Wir vielleicht, weil wir schon seit Jahr und Tag in Gemeinden unterwegs sind und Bibel lesen, aber damals haben die Leute diese Gleichnisse gehört und nicht immer sich gleich einen Reim drauf machen können. Die Erklärungen dazu, zu diesen Gleichnissen, lieferte Jesus seinen Jüngern, weil sie zu ihm gekommen sind und danach fragten. Aber es ist nicht so, dass diese Gleichnisse, diese Vergleiche von sich aus verständlich sind, und das zeigt uns, einen tieferen Zugang zu dem zu bekommen, was Gott uns mitteilen möchte, ist davon abhängig, dass wir auch in seine Nähe kommen, dass wir nachfragen, dass wir echtes Interesse daran haben, was Gott zu bieten hat. Und wir haben eben gerade die Verse 44 bis 52 aus dem 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums gelesen. In diesen Versen, wo wir uns jetzt gerade befinden, befindet sich Jesus schon alleine mit seinen Jüngern. Das 13. Kapitel hat so begonnen, dass eine große Volksmenge da war und er ihnen erzählte. Aber das, was wir jetzt lesen, diese letzten drei Gleichnisse, sind gerichtet nicht an die ganze Volksmenge, sondern insbesondere an seine Jünger, die jetzt bei ihm sind. Denn wir lesen schon in Vers 36, es ist immer einfacher, wenn man seine Bibel dabei hat und immer mitgucken kann. Ich lade euch ein, eure Bibeln am Start zu haben. Das ist viel leichter zu folgen. In Vers 36 vor unserem Text wird nämlich schon eingeleitet: Dann entließ Jesus die Volksmengen und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis. Also Jesus ist jetzt in einer vertrauteren Gemeinschaft mit seinen Freunden, die zu ihm gekommen sind, um Erklärungen zu hören über das, was er eben gerade gesagt hat. Weil es eben nicht einfach sofort glatt runterging und sie alles verstanden haben, was er zu sagen hatte. Und ich möchte gerne Schritt für Schritt mit euch durch diese Gleichnisse gehen. Wir werden uns jetzt dem ersten Gleichnis widmen in Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Ich weiß nicht, wie oft es bei dir schon vorgekommen ist, dass du über einen Acker gelaufen bist und dann plötzlich einen Schatz gefunden hast. Also wenn du kleine Kinder hast, dann sind die immer auf der Suche nach Schätzen. Und die haben irgendwie diese Vorstellung, überall gibt es doch bestimmt solche Karten, wo ein Schatz eingezeichnet ist. Und den muss man doch irgendwie finden können. Aber irgendwie haben wir bislang noch keinen gefunden. Wenn wir was finden, dann ist es meistens Müll oder wie man hier im Badischen sagt, Gruscht, den die Kinder dann anschleppen und du als Vater das nicht los wirst. Und wehe, sie erwischen dich dabei. Wenn du dann heimlich, wenn sie irgendwie gerade beschäftigt sind oder in der Schule sind, wirfst du was in den Sack. Aber dann hast du den Sack nicht auch gleich in die Mülltonne geworfen. Und dann: Papa, du hast das weggeworfen. Das ist doch mein allerliebstes Spielzeug. Ich so, hast du letztes Jahr gar nicht einmal angefasst, aber gut. Also für uns ist es ein bisschen komisch, wenn wir das so lesen, dass ein Schatz im Acker verborgen liegt und jemand irgendwie darüber stolpert und einen Schatz findet. Aber wir dürfen uns wir dürfen nicht einfach unser Weltbild auf das rüberstülpen. Damals hattest du keine Banken, wo du dein Geld gelagert hast. Dort hattest du einen Acker und teilweise war es tatsächlich so, dass du dein Angespartes dann auch vergraben hast an einen sicheren Ort und dass du dann dort deinen Schatz wiederfinden konntest. Wir sehen, dieser Schatz war wahrscheinlich nicht ganz so gut versteckt, dass ihn jemand dann auch gefunden hat. Aber durch den verborgenen Schatz macht Jesus deutlich, der Schatz, der das Reich Gottes ja auch darstellen soll, und jemand findet diesen verborgenen Schatz, damit möchte Jesus anzeigen, dass eben die meisten seiner Zuhörer, die Jesus zuhören, von Jesus erfahren, den eigentlichen Wert von Jesus und das, was er zu bieten hat, nicht sehen. Das, was Jesus bringt, das, was Jesus wichtig ist, das erkennen viele Menschen nicht, weil es etwas Verborgenes ist. Und nicht jedem ist das gleich schlüssig. Und es ist interessant, dass er gerade in der Volksmenge war und viel erzählt hat. Und jetzt kommt er in ein kleineres Setting mit seinen Jüngern zusammen und bringt dieses Gleichnis und sagt, seht ihr, dass wir jetzt weniger sind? Seht ihr, wie viele jetzt noch hier sind und mir zuhören? Es liegt daran, dass der Schatz verborgen ist und viele den Wert dessen nicht erkennen, sondern daran vorbeigehen. Das, was ich vorher gepredigt habe, haben viele gehört, aber nur ihr seid diejenigen, die näher gekommen sind. Nur ihr seid diejenigen, die ins Haus gekommen seid. Ihr sucht die Nähe, ihr sucht den Kontakt. Und es scheint so, dass Jesus besonders ihnen mit diesem Gleichnis sagen möchte, ihr seid anders. Ihr seid anders als die anderen. Ihr wollt das Verborgene finden. Ihr gebt euch nicht zufrieden mit dem, was ihr so beiläufig hört, sondern ihr wollt mehr von dem, was ihr erspürt habt, was ihr geschmeckt habt, von dem ihr erahnt habt. Ihr wollt da mehr von empfangen. Ihr seid anders, weil ihr etwas in mir wahrnehmt, was andere übersehen. Jesus präsentiert sich hier und das, was er bringt, seine Botschaft und seinen Segen, als einen Schatz. Bist du dir klar, mit wem wir es zu tun haben? Ich kenne nicht jeden hier in unseren Reihen und ich weiß gar nicht, was dich so motiviert, jetzt heute hier zu sein. Vielleicht, weil du irgendwie im Internet gehört hast, dass hier Gottesdienst gefeiert wird oder weil du gerade gezwungen wurdest von deinem Partner oder von deinem Ehepartner oder von deinen Eltern, hier jetzt zu sein. Ich frage dich, kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Schatz? Jeder in unserem Land hat von diesem Schatz schon gehört. Also wenn ich jetzt sage, jeder, ja, dann meine ich so gut wie jeder. Es gibt natürlich auch in Deutschland Gegenden, wo Menschen von Jesus noch nichts gehört haben. Und wenn du dich fragst, wo soll das denn sein, dann musst du mal Südbaden verlassen. Und dann wirst du auch erleben, dass zum Beispiel im Osten Deutschlands es echt, echt finster aussieht. Und dort einige noch nie etwas von Jesus gehört haben. Und maximal wissen, da gibt es einen Film drüber, aber sonst auch nichts. Aber in unseren Breitengraden hat jeder was von Jesus schon gehört. Jeder hat etwas von ihm vernommen. Dieses Gleichnis fragt uns, sind wir uns im Klaren, mit welchem Schatz wir es zu tun haben? Verspürst du eine Sehnsucht für diesen Schatz? Und Jesus sagt, Jünger, dieser Schatz ist verborgen. Ihr seid diejenigen, die kommen und sagen, ich will diesen Schatz haben, aber wenn ich sage, dass er verborgen ist, werden viele daran vorbeigehen. Und das mit diesem Gleichnis warnt er uns davor, uns abhängig von anderen zu machen und uns Gedanken darüber zu machen, was andere von Jesus halten. Es werden viele daran vorbeigehen. Und wir ticken häufig so, dass wir schauen, sind die anderen, die mir so wichtig sind, sind die auch auf derselben Seite? Haben sie dasselbe Interesse? Wenn du Kind bist, dann nimmst du vielleicht das auf, was deine Eltern dir vorgelebt haben. Und das ist irgendwie so ein Automatismus. Aber spätestens, wenn du in die Pubertät kommst und irgendwie Teenager bist, und einige sind aus ihrer Pubertät auch nach vielen Jahren noch nicht raus, wenn du erwachsen wirst, dann guckst du auf einmal nach links und rechts. Und kennt ihr das, wenn man größer wird, auf einmal so überlegt man sich, will ich das wirklich? Wie schauen denn die anderen? Meine Kumpels, meine Kollegen, meine Nachbarschaft tickt nicht so. Was denken die eigentlich über mich? Jesus sagt, der Schatz ist verborgen und nicht jeder wird ihn sehen. Viele erkennen den Wert Jesus nicht. Und vielleicht bist du in einem Moment, wo du dich so fragst, was sagen eigentlich die anderen? Du bist vielleicht kein Teenager mehr, aber du bist vielleicht erwachsen geworden. Und Erwachsene können mit demselben Problem kämpfen wie Teenies. Weil die dann auf einmal in der Frage stehen, was sagt eigentlich mein Partner dazu, dass ich jetzt diesen Schatz gefunden habe? Und irgendwas hindert mich diesem Schatz zu widmen. Er ist verborgen. Nicht jeder erkennt den Wert von Jesus. Einige sind erwachsen geworden und wissen, wenn ich mich auf diesen Schatz zubewege, werden andere nicht verstehen, wie zum Beispiel meine Eltern. Hey, und da kannst du echt alt geworden sein. Der Faktor Eltern kann im Nacken sitzen, bis du stirbst. Ist wirklich krass, dass Entscheidungen davon gelenkt werden, was meine Eltern wohl über mich denken. Nur kannst du mit reifen Menschen sprechen. Die sind selber schon Großeltern. Aber machen sich die ganze Zeit darüber Gedanken, was denken denn die anderen, was denken denn meine Eltern? Jesus sagt, ihr seid jetzt bei mir und ich offenbare euch, dieser Schatz ist verborgen. Nicht jeder sieht ihn. Viele werden daran vorbeigehen. Schau nicht auf die anderen. Nur weil sie nicht sehen, was du siehst, darf dich das nicht abhalten von dem, was du siehst. Aber ich finde es tröstlich, dass Jesus weitergeht, denn er sagt, indem das Reich Gottes etwas Verborgenes ist, bedeutet das nicht, dass es unauffindbar wäre. Nur weil es verborgen ist, heißt es nicht, dass es so auf eine Art und Weise versteckt ist, dass niemand dazu Zugang bekommen könnte. Wir lesen in den Versen 45 bis 46 Folgendes. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Den König und seinen Segen zu finden, ist keine Unmöglichkeit. Auch wenn es viele am Anfang nicht entdecken, ist es keine Unmöglichkeit, in den Kontakt mit diesem König zu kommen. Denn Jesus präsentiert hier in diesem Gleichnis, dass der Zugang zum Reich Gottes, das zu finden, ewiges Leben, ewiges Glück, den König in seinem Leben zu empfangen, setzt voraus, dass Menschen auf die Suche gehen. Das ist das, was dieses Gleichnis aussagt. Da ist ein Kaufmann und er sucht schöne Perlen. Dieses Wort suchen kannst du auch beschreiben mit verlangen, trachten, sehnen, forschen, streben, begehren. Wenn du auf die Suche gehst und wenn du ein Begehren in dir hast, etwas zu finden, dann bist du in der Lage, diesen Schatz auch wirklich zu finden. Hier ist von einem Menschen die Rede, dem etwas fehlt. Nur Menschen sind auf der Suche, die sich ehrlich machen und sagen, mir fehlt etwas. Ich brauche etwas, was meinen Mangel ausfüllt. Finden wird nur derjenige, der sich das bewusst ist, ich muss auf die Suche gehen. Ich möchte etwas haben, was ich jetzt noch nicht habe. Und vielleicht kennst du diese Art der Suche in dir, so eine Art heilige Unruhe. Denn eigentlich sind wir im Westen, müssen wir nicht auf die Suche gehen. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wenn du sagst, ja, mir fehlt was, nein, dir fehlt nichts. Du hast alles. Ja, aber mein Lohn ist, du hast alles. Du hast Essen, du hast Trinken, du hast eine Toilette. Du hast fließend Wasser in deinem Haus. Machen wir uns das manchmal bewusst? Wie krass das eigentlich ist, dass du gehst an einen Hahn und wir haben nicht nur einen Hahn im Haus. Ich kann gar nicht zählen, wie viele Hähne wir im Haus haben. Wir sind reich, wir haben alles. Und trotzdem sitzen hier viele, die sagen, ich kenne diese heilige Unruhe. Dass das, was ich habe, mir nicht reicht und ich auf der Suche bin. Wie ein Kaufmann, der eine schöne Perle sucht. Und Jesus spielt mit diesem Gleichnis auf Menschen an. Menschen, die den Sinn des Lebens suchen. Die Frieden für ihr Herz suchen, die Ruhe für ihre Seele suchen. Die auf der Suche sind nach Annahme, nach Vergebung, nach Dingen, die diese Welt nicht geben kann. Menschen, die auf der Suche sind und wollen das füllen, was in ihrem Herzen eine Leerstelle ist. Und wir haben viele Menschen, die auf der Suche sind. Viele Menschen, die Dinge suchen, um die Leerstelle in ihrem Herzen zu füllen und es zu befriedigen, den Mangel auszufüllen, um endlich in der Ruhe anzukommen und Annahme zu erleben. Jesus spricht in Matthäus 7, Vers 7 davon, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Das Reich Gottes ist verborgen, aber es ist nicht unmöglich, das Reich Gottes zu entdecken. Den König zu entdecken, bedarf es einer Eigenschaft, die ernste Suche nach diesem Meer. Dieses tiefe Verlangen und viele verspüren das. Und vielleicht bist du auch heute hier, weil du dieses Verlangen in dir verspürst, dass das, was du bislang erlebt hast in deinem Leben, einfach nicht genug sein kann. Es muss doch mehr geben. In Wahrheit kennt jeder diese Frage in seinem Herzen. In Wahrheit kennt sie jeder. Und Jesus spielt genau auf dieses Bedürfnis an mit diesem Gleichnis. Ja, mein Reich ist verborgen. Viele gehen daran vorbei. Aber wenn man sich ehrlich macht und wirklich auf die Suche geht, dann gibt es die Möglichkeit, dieses Königreich zu entdecken. Und Gottes Reich wird mit jemandem verglichen, der auf der Suche nach schönen Perlen ist, aber es gibt viele schöne Perlen da draußen. Ich rede jetzt nicht von Frauen, ja. Es gibt viele schöne Perlen da draußen, aber in dem Gleichnis sehen wir hier, als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hat. Es gibt viele schöne Dinge in diesem Leben, die dir für einen Augenblick Ruhe geben. Es gibt viele schöne Dinge in diesem Leben, die dir Gutes versprechen. Wisst ihr, das Ding ist, Gott hat diese Welt auch gemacht. Und er hat immer, wenn er was gemacht hat, hat er gesagt, dass es gut ist, was er gemacht hat. Aber Gott hat es sich nicht so ausgedacht und ist nicht auf diesen Einfall gekommen, dass die guten Dinge, die er bewirkt hat, die er erschaffen hat, dass sie zu unserem Götzen werden und uns daran binden und davon unser Glück versprechen. Sondern dass wir all diese schönen Dinge zwar genießen, aber nicht unser Herz daran hängen. All diese Dinge sind gegeben, ja, aber es ist nicht das Kostbarste. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid welche? Die haben auch viele schöne Perlen gesehen, aber ihr habt das Kostbarste entdeckt. Ihr habt die Perle aller Perlen gefunden. Ihr habt das Wichtigste entdeckt. Ich liebe dieses Zitat von dem Kirchenvater Augustinus, der einmal gesagt hat, unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es Ruhe findet in dir. Manch einer hier ist auf dieser Suche und du suchst und suchst und du meinst auch hier und dort gefunden zu haben. Ich frage dich, hast du diese Perle, von der Jesus redet, gefunden? Kannst du sagen, ich war auf dieser Suche und habe die kostbarste Perle gefunden, dass aus diesem Suchen ein Finden geworden ist. Wo ich nicht mehr in der Unruhe die ganze Zeit verharre, wo meine Seele unruhig wird, sondern wo ich Frieden empfangen habe. Diesen Frieden, wonach wir uns so sehr sehnen, der ist möglich, weil Jesus ihn versprochen hat. Und Jesus hat gesagt, diese Welt kann euch keinen Frieden geben, aber ich kann euch Frieden geben. Und es gibt Menschen, die so verzweifelt sind auf dieser Suche. Kennst du Jesus, frage ich dich. Jesus ist das Kostbarste, was wir in diesem Universum finden. Geh an diesem Jesus nicht vorbei, sondern wende dich diesem Jesus zu, vertraue ihm. Er ist in der Lage, all das zu befriedigen, wonach dein Herz sich sehnt. Und jetzt sitzt du vielleicht in den Reihen, Pastor, die meisten hier sind doch Christen. Wofür erzählst du das? Auch wir Christen können vergessen, welchen Schatz wir in Christus haben. Ich weiß, ich vergleiche das immer mit Ehe, ja, und vielleicht nervt es euch, ja, aber du kannst deine Perle zu Hause haben, vielleicht sitzt sie sogar neben dir und du kannst an ihr vorbeileben und erkennst nicht das, was Gott dir gegeben hat. Du bist vielleicht Familienvater oder Mutter und hast Gaben Gottes geschenkt bekommen in deinen Kindern. Vielleicht kannst du dich erinnern an den ersten Anblick, oh, jetzt wird es sentimental, an den ersten Anblick, wo du deine Kinder gesehen hast, als sie geschlüpft sind. Ist alles nicht so romantisch, aber ja. Für uns Männer ist das romantischer. Und dann haben wir dieses Baby in der Hand. Und kannst du dich an den Moment erinnern, wie dein Herz voller Freude war? Sind wir in der Lage, diese Freude zu vergessen? Jeden Tag. Sie sind die ganze Zeit da. Man kann sie gar nicht überhören, dass sie da sind. Und trotzdem kann man vergessen, welchen Schatz und welche Gabe Gott uns gegeben hat. Ist es nicht so? Meine Lieben, das Alte Testament ist voll von Propheten, die immer wieder das Volk aufrufen, ihr habt euren Schatz vergessen. Die kostbarste Perle, die ihr habt im Reich Gottes, habt ihr eingetauscht gegen Dinge, die euch keine Ruhe geben können. Und wenn du denkst so, ja, irgendwie ich als Christ bin auch in so einer Unruhe und habe keinen Frieden und verspüre nicht dieses innere Glück, obwohl Jesus ständig davon spricht, glückselig ist. Deswegen sammeln wir uns immer wieder, um uns daran zu erinnern, wie man zu dieser Glückseligkeit kommt. Und auch wir müssen manchmal unseren Ballast loswerden und sagen, wovon verspreche ich mir eigentlich Zufriedenheit? Wo suche ich wirklich Ruhe? Und das muss nicht nur der Pastor seiner Gemeinde sagen, sondern das muss Gottes Wort uns allen sagen. Jeder von uns kann in den Zustand kommen, dass er seine Zufriedenheit in anderen Dingen sucht und vergisst, welchen Schatz er gefunden hat. Jesus sagt das hier seinen Jüngern. Wer mich gefunden hat, der wird diese Glückseligkeit verspüren. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich kenne das alles, aber ich habe diese Glückseligkeit nicht in mir, lass es dir heute gesagt sein, du kannst heute wieder Frieden im Herzen, Glückseligkeit deiner Seele erfahren. Dieses Ziel ist nicht zu weit weg. Und wenn dir irgendwas im Innern sagt, das, wie es einmal war, so kann es nicht mehr werden mit meinem Herrn und mir, dann sage ich dir, dass dieser Gedanke eine Lüge ist und dieser Gedanke nicht vom Heiligen Geist kommt, sondern du diesem Gedanken wehren musst und ihn austreiben musst. Der soll gefälligst zur Hölle fahren, dieser Gedanke, denn dort gehört er hin. Jesus hat ein Versprechen gegeben. Und er hat nicht davon gesprochen, dass die Perle, wenn sie gefunden ist, an Wert verliert. Wenn du Kostbarkeiten gefunden hast, dann verlieren sie nicht an Wert, sondern ganz im Gegenteil. Diese Dinge gewinnen noch mehr an Wert. Amen. lass dich ermutigen, es kann wieder neu werden. Du kannst Erneuerung deines Glaubens erleben und einige haben es, weiß Gott, bitter nötig. Und wenn du das verspürst, so dieses, wow, ich habe es euch bitter nötig, dann ist das nicht eine Anklage, die jetzt in dem Raum steht, sondern vielmehr eine Einladung, Jünger Jesu, komm. Und erfreue dich wieder neu an dieser kostbaren Perle. Hast du vergessen, was du gefunden hast? Ich frage dich, willst du dich wieder neu freuen über Jesus Christus? Willst du dich wieder neu freuen über den Schatz, der dir schon präsentiert wurde und vor dir liegt, vielleicht sogar in dir liegt? Gott ist da und Gott macht uns keinen Vorwurf, sondern er ruft uns auf, komm wieder zu mir, such wieder Freude in mir. Erwarte Großes von mir. Denn ich bin der Einzige, der auch das realisieren kann. Und glaub ja nicht, dass neben Jesus du noch andere Dinge brauchst, die dir dann wirklich dann vollkommene Freude geben. Wir brauchen Jesus und Jesus allein. Jesus und Jesus allein. Dürfen wir uns an anderen Dingen dieser Welt freuen? Ja, natürlich. Genieß dieses Leben. Das Predigerbuch schreibt auch davon. Aber das Buch Prediger könnt ihr mal in einer stillen Stunde lesen. Ob eine Stunde reicht, weiß ich jetzt nicht. Aber da merkst du auch, da wird von dem Genuss dieses Lebens gesprochen, aber auch aufgezeigt, wenn der Genuss dieses Lebens all das ist, was wir haben, dann haben wir ein depressives Leben. Dann genießt dieses Leben und stirb. Aber sag, genieß es durchaus. Aber unser größtes Glück, unsere größte Freude, unsere größte Zuversicht bekommen wir dann, wenn wir den Schatz gefunden haben. Und das sagt Jesus seinen Jüngern. Unruhig ist unser Herz, oh Gott, bis es Ruhe findet in dir. Okay, wir haben uns jetzt eben gerade beide Gleichnisse angeschaut. Es ist interessant, dass es, obwohl es zwei verschiedene Gleichnisse sind, diese beiden Gleichnisse auch etwas gemeinsam haben. Denn für beide Gleichnisse gilt als das Objekt der Begierde, möchte ich das mal nennen, die Perle und der Schatz, als das Objekt der Begierde gefunden wurde, wird alles verkauft, um dies in Empfang zu nehmen. Lass uns noch einmal lesen, Vers 44 bis 46. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat. Und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Viele von uns haben schon viel über diesen Jesus und das ewige Leben in ihm und diese Glückseligkeit und den Frieden im Herzen schon gehört. Du weißt vielleicht alles darüber. Aber Jesus sagt nicht, es reicht, um diese Schätze und die Perle zu wissen. Oh, ich habe gesehen, dass es da eine kostbare Perle gibt. Schön, dass ich um die Existenz dieser Perle weiß. Oh, hier ist ein Schatz. Gut zu wissen, dass er hier liegt. Ich gehe weiter. Wie Panne ist das? Aber genau so reagieren wir. Genauso handeln wir zu häufig. Jesus sagt nicht, es reicht, dass du darum weißt, dass das existiert. Jesus möchte, dass du es in Besitz nimmst. Jesus, es ist nicht genug, einfach zu wissen, dass er kostbar und wertvoll ist. Die Frage ist, ob du in dieser Verbindung zu ihm stehst und ob du diese Perle deins nennen kannst. Ob du heute hier rausgehen kannst und sagst, ich habe einen Schatz gefunden und der trägt nicht deinen Namen, sondern dieser Schatz Jesus Christus gehört mir. Er gehört zu mir. Nicht nur ich weiß darum. Und es gibt viele Christen, die über ganz lange Zeiträume sogar unsicher sind, ob sie wirklich diesen Schatz in ihrem Leben haben. Es gibt viele Christen, die in einer massiven Unsicherheit leben und nicht wissen, bin ich von Neuem geboren? Habe ich das ewige Leben? Gehöre ich dazu? Bin ich ein Bürger des Reiches Gottes? Steht mir der Himmel offen? Habe ich wirklich Zugang zum Vater im Himmel? Und vor allem am Ende meiner Tage habe ich Ruhe, zu meinem Vater in den Himmel zu kommen? Viele Christen sind sich an diesem Punkt unsicher. Manchmal sogar Christen, wo du das gar nicht erwarten würdest. Vorbildliche Leute, wo du denkst, da kann man sich aber eine Scheibe von abschneiden. Und wenn man dann ins tiefere Gespräch geht, eigentlich weiß ich gar nicht so richtig. Ja, ich weiß um die Dinge und ich glaube es ja auch irgendwie, aber ich weiß nicht, ob ich dabei bin. Kennt jemand diese Frage? Niemand hebt seine Hand. Jesus bringt und platziert diese Gleichnisse, um zu zeigen, du weißt ganz genau, wenn du darüber nachdenkst, ob du im Besitz dieses Schatzes bist und ob du im Besitz dieser kostbaren Perle bist. Zu wissen, ob man ewiges Leben hat, ist kein Rätselraten. Dafür brauchst du auch keine christlichen Seher, die dir irgendwie versuchen zu deuten, es könnte sein, ja, es steht gut mit dir. Wie komme ich zu dieser Gewissheit, dass es mit Gott und mir stimmt? Jesus kommuniziert durch diese Gleichnisse, dass das kein Zufallsprodukt ist, das zu wissen. Er sagt vielmehr, wenn du diesen Schatz hast, dann wirst du es wissen. Und jetzt fragst du dich, ja, woran kann man das denn erkennen? Du erkennst das daran, dass es dich nämlich alles gekostet hat. An diesem Fakt können wir nicht vorbeigehen, denn das ist die Hauptmessage in diesen zwei Gleichnissen. Du findest etwas, du weißt um die Existenz, aber um das in Besitz zu nehmen, musst du alles verkaufen, was du bisher hattest. Du musst alles loslassen, was dir bislang heilig und wichtig war, damit du das ergreifen kannst. Gleich zweimal kommt uns das in den Gleichnissen entgegengeschmettert und ich sage dir, du weißt ganz genau, ob du diesen Schatz hast, denn du weißt, ob es dich alles gekostet hat, dich selber aufzugeben, deine Ambitionen, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Reichtümer, alles aufzugeben, um Jesus zu haben. Dinge, die dir früher lieb und teuer waren, Gewohnheiten, die du gepflegt hast, die dir hochheilig waren, im Vergleich mit diesem Schatz hast du gemerkt, diesen Schatz in Empfang zu nehmen, geht erst dann, wenn ich all das, was in meinen Händen ist, fallen lasse. Es verkaufe, damit ich frei bin, um das zu ergreifen. Das ewige Leben empfangen wir nicht als Zusatz zu dem, was uns sowieso schon irgendwie wichtig ist. Das ewige Leben, mein Freund, empfängst du nur als Tausch für das, was du bislang festgehalten hast. Und so mancher weiß um all diese Dinge, glaubt auch all diese Dinge, aber er hält die Perle und den Schatz nicht in seinen Händen, weil viele nicht bereit sind, ihr altes Leben aufzugeben. Du weißt, ob du dein Leben aufgegeben hast. Du weißt, ob, und jetzt mal biblische Sprache, ob du dir selbst gestorben bist. Sagt man das so? Ja? Wo ich sage, nicht mehr ich, sondern Jesus. Nicht mehr meine Traditionen, meine Gebote, meine Standards, alles nieder. Jesus. Ich rede nicht davon, dass dieses Gleichnis von Perfektion spricht. Das ist nicht der Punkt. Aber ein Kind Gottes merkt, wenn es dann wieder zu seinem Alten zurückgehen möchte, dass es hier eine Diskrepanz gibt. Ein Kind Gottes weiß, wenn ich zum Alten gehe, erkennt es, das tut mir eigentlich nicht gut und das ist nicht das, was Gott für mich vorgesehen hat. Ein Kind Gottes hat diese Sensibilität, weil wir vom Neuen geboren sind. Und der Geist Gottes in uns wohnt und uns sensibel macht dafür. Er gibt uns eine Antenne dafür. Merkst du, dass Dinge hier nicht in Ordnung sind? Jemand, der das ewige Leben nicht hat, merkt diese Dynamiken in sich nicht. Der kann hier heute stehen, die Hände heben und den Jesus preisen und verherrlichen und kann direkt danach leben wie der letzte Teufel und der merkt nicht, dass es hier ein Problem gibt. Das war das Problem auch der damaligen Tage, wo Jesus mit den Menschen unterwegs war, die hochreligiös waren, viel religiöser als wir alle zusammen, aber konnten im nächsten Atemzug miese Geschäfte machen, Leute übergehen, über Leute schlecht reden, Leute fertig machen, zu ihren Sklaven machen. War überhaupt keine Regung in ihnen. Deswegen sagt Jesus, wie könnt ihr das eine predigen, aber das andere tun? Philipper 3, Vers 8 schreibt Paulus das so, und das ist vielleicht so eine Art Erklärung für das, was wir in diesen Gleichnissen hier finden. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust. Ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Und Paulus war jemand, der konnte echt stolz sein auf seine Laufbahn. Seine Biografie war wie geleckt. Das war ein angesehener Mann. Das macht er auch an einer Stelle, hat er gesagt, hey, wenn ihr so mit den menschlichen Standards punkten wollt, dann könnte ich jetzt einiges aus meiner Tasche ziehen und dann macht er das auch. So, ich könnte jetzt das nennen, das nennen, das nennen. Mache ich aber nicht, trotzdem nenne ich es. Ich könnte das nennen, das nennen, das nennen. Kennt ihr die Sätze? Ich will nicht sagen, aber, dann sagst du es doch. Er bringt diese Punkte, um uns aufzuzeigen, guck mal, was alles in meinem Portfolio zu finden ist. Das ist das, was mich eigentlich auszeichnen würde. Ich sag dir, dass das alles elendiger Dreck ist. Ich glaube, wir haben uns zu sehr schon gewöhnt an diese Sprache. Aber überleg mal, deine Biografie, dort, wo du Dinge richtig gut gemacht hast, wo du Dinge erreicht hast. Es gibt ja auch einige, die hier was erreicht haben. Dinge, über die du wirklich auch stolz irgendwie bist und sagst, hey, das ist gut, da habe ich was erreicht. So, hey, gute Leistung. Und Paulus sagt, all das, wofür ich so dankbar sein könnte, im Vergleich zu Jesus Christus ist das weniger als nichts. Dann ist das Staub von Staub, der vergehen wird. Und das ist mir völlig wurscht. Ich kann diese ganzen Dinge fallen lassen und greife nach diesem Jesus. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, diese ganzen Dinge, die mir so lieb und teuer sind, jetzt einzutauschen für etwas anderes. Was für ein schwerer Akt. Oh, wie mühselig muss das sein. Was für ein Kampf, das loszulassen. Jesus spricht nicht so davon. Jesus sagt, wenn du erkennst, was du an mir hast, dann wird das kein Kampf sein, diese Dinge loszulassen und mich zu ergreifen, sondern es wird von Freude geprägt sein. In Vers 44 lesen wir, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg und dann trübsinnig hinging, alles verkaufte. Nein, jeder, der eine Bibel in der Hand hat, weiß mehr. Und vor Freude darüber geht dahin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Es ist überhaupt gar keine Frage, es ist überhaupt gar kein Tropfen von Trauer darüber loszulassen, sondern wer wirklich diese alles überragende Erkenntnis Jesu Christi, wie Paulus das beschreibt, wer Jesus geschmeckt hat, wer weiß, wer dieser Jesus ist und was er getan hat, wie sehr er mich liebt, dass er sein Leben für mich hingegeben hat und den Tod durchbrochen hat und auferstanden ist. Was hält mich dann noch? Wenn ich das erkannt habe, dann werde ich nicht traurig nach Hause gehen und überlegen, ja, was kann ich irgendwie loswerden? Alles weg. Alles weg. Alles weg, um diesen Jesus zu kriegen. Hier geht es nicht darum übrigens, das darf man nicht falsch verstehen, dass wir uns irgendwie das Reich Gottes verdienen würden. Ja, du musst bezahlen. Das wäre eigentlich eine gute Überleitung zur Kollekte. Und jetzt sammeln wir die Kollekte ein. Ablassbrief 2.0. Darum geht es nicht. Es geht hier nicht darum, dass wir etwas verdienen, sondern es geht darum, dass wir unser Leben für beendet erklären und ein neues Leben anfangen mit Jesus. Und das ist nicht schwer, wenn wir Jesus Christus sehen, wie er wirklich ist. Ich frage dich, stolperst du heute vielleicht über diesen Schatz? Vielleicht bist du auf der Suche nach vielen schönen Perlen. Hast du heute vielleicht die Kostbarkeit dieser Perle entdeckt? Vielleicht ist heute der Tag, wo du endlich loslassen musst und sagen musst, Jesus, all in. Ich werde alles dafür geben, um dich zu kriegen. Ich werde alles hergeben. Ich bin bereit, alles aufzugeben, nur um dich zu haben. Die Freude von diesem Mann, der diesen Schatz findet, ist nur auf diese Weise zu erklären. Mein Opfer, was ich opfern muss, was ich loslasse, steht einfach nicht im Verhältnis zu dem Gewinn, den ich hier in Empfang nehmen kann. In dem Kauf einer kostbaren Perle steckt auch irgendwie was Irrationales. Kennt ihr diese Kinderbibelbücher, wo jemand ganz viel hat, ganz viel Kühlschränke, ganz viel Essen und ganz viel Möbel. Ja, ich hätte es scannen müssen und zeigen müssen. Und wie er ist auch ein Kaufmann und findet dann diese eine Perle. Und dann geht er nach Hause, er verkauft seine Kühlschränke, er verkauft sein Essen, er verkauft sein Haus. Kennt das jemand? Und dann hat er auch so einen Hut, das muss ich mal mitbringen. Und am Ende steht er nur noch mit einem Nachtgewand. Und kauft diese Perle. Und dann siehst du das letzte Bild, wie er so hier den hier macht, springt, hat die Perle in der Hand. Und siehst noch seine Boxershorts, glaube ich, ein bisschen so unter diesem Nachtrock. Ja? Und dann denkst du, was bist denn du für ein Idiot? Wie siehst du eigentlich aus? Wie Panne bist du eigentlich, dass du dein ganzes Leben loslässt, um so auszusehen wie ein Trottel? Für die Menschen, die Jesus nicht kennen, ist das, was wir tun, völlig irrational. Es ist wirklich bekloppt. Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wirst du das auch erlebt haben, dass Leute sagen, bist du dumm? Bist du dumm, so zu leben? Du kannst doch das haben. Du kannst doch diese Dinge weiterführen und glaub auch noch zusätzlich an deinen Jesus. Aber dann wirst du sagen, das geht nicht mehr. Denn diese beiden Dinge sind nicht kompatibel, deswegen lasse ich sie los und werde das nehmen. Aber das ist doch dumm, dann hast du doch viel weniger. Nein, mein Freund, du hast diesen Schatz wohl noch nicht gesehen. Du hast wohl noch nicht die Freude geschmeckt, die man hat, wenn man Christus im Herzen hat. Oh, wie sehr ich mir wünsche, dass du diese Freude heute entdeckst. Es gibt nämlich einige, die nur um diesen Schatz wissen und gehört haben, aber endlich loslassen müssen, alles niederlegen und sagen, Herr, all die Dinge, die mir bislang wichtig waren, haben mich abgehalten, dich ganz zu ergreifen. Ich kehre um.
Bitte verzeih mir mein Ersatz, den ich mir angehäuft habe. Verzeih mir meine Schuld. Verzeih mir, dass ich die ganze Zeit an dir vorbeilebe und dachte, dass diese Dinge wichtiger sind als das, was du geben kannst. Wie sehr wünsche ich mir, dass du heute aufstehst und sagst, hier bin ich und ich kehre um zu Jesus, um diesen Schatz zu ergreifen, um Glückseligkeit zu empfangen. Frage dich bitte, während wir jetzt hier predigen, was hält dich ab? Was hält dich ab? Was kann so groß sein? Was kann so kostbar sein? Was kann so wichtig sein, dass du das lieber festhältst als ewiges Leben in Fülle durch Jesus Christus zu empfangen? Eigentlich wäre das so der perfekte Moment, um Amen zu sagen. Und die gesamte Gemeinde sagt, aber wir werden hier nicht enden. Denn am Ende unseres Textes wird Jesus in Vers 51 und 52 fragen, habt ihr dies alles verstanden? Sie sagen zu ihm ja. Das ist schon mal, ja, ob die Jünger wirklich alles verstanden haben, das bezweifle ich. Aber wir sagen ja auch häufig in Predigten Amen, wo wir dann erst im Nachgang überlegen, wozu habe ich da eigentlich gerade gesagt, so sei es, Prediger. Nun gut, sie sagen aber so die Richtung, Jesus stimmt, haben wir schon verstanden. Dann sagt er ja, er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reichs des Himmels geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Mit anderen Worten, wenn du die geistlichen Prinzipien, die ich hier bringe, in den Gleichnissen verstanden hast, dann stehst du in der Verantwortung, diesen Reichtum nicht für dich zu behalten, sondern weiterzugeben und weiterzutragen. Und weil Jesus das wichtig ist und mit Verantwortung verbindet, dürfen wir das letzte Gleichnis nicht übergehen, wenn wir uns diesem Thema widmen. Bist du bereit, alles für Jesus zu geben oder was hält dich eigentlich ab? Denn das dritte und letzte Gleichnis bringt nochmal eine Facette mit, die es in sich hat. Vers 47 bis 50. Und dann haben wir schon mal alle Verse gelesen. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufgezogen. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wir kommen hier an einem Punkt, wo jeder Prediger gesagt hätte, hätte ich mal vor 5 Minuten schon Amen gesagt. Weil wir kommen hier an eine Facette, die nicht witzig ist. Und wir merken, okay, eben gerade ging es um Kostbarkeiten und Glück und Zufriedenheit. Und oh, jetzt geht es auf einmal ums Weinen und Zähneknirschen. Und das ist eine Formulierung, die Jesus allein im Matthäus-Evangelium 6-mal verwendet. Es gibt einen ominösen Ort, den er beschreibt mit Weinen und Zähneknirschen. Und der dann verglichen wird mit einem Feuerofen oder mit äußerster Finsternis. Wir wissen alle, Feuerofen und äußerste Finsternis funktioniert nicht gemeinsam. Ne? Ist ja klar, wenn Feuer brennt, ist nicht dunkel. Aber wir verstehen, um welche Realität es gehen soll. Es ist etwas Düsteres, etwas Quälendes, ist etwas, was nicht witzig ist. Und im absoluten Kontrast dazu steht, was Jesus gerade präsentiert hat, in seinem Reich. Und allein diese Häufigkeit, dass Jesus 6-mal vom Weinen und Zähneknirschen spricht, macht es ungeheuer notwendig, unbedingt zu wissen, was Jesus mit diesem Ort eigentlich meint. Wir können es uns nicht leisten, wenn Jesus etwas so häufig sagt, zu sagen, diese Ebene interessiert mich nicht. Sie gehört dazu, wir haben eben gerade gehört, habt ihr verstanden? Ja, dann habt ihr Verantwortung. Jetzt präsentiert das, was ihr verstanden habt. Klar ist, wir können nicht einseitig Rosinen picken und uns immer die schönen Passagen von Jesus rausnehmen und für uns einfach festhalten. Wir müssen auch die schwierigen Facetten ernst nehmen. Und Jesus spricht hier über eine unangenehme Realität, die uns Menschen bevorsteht. Entweder oder. Und es ist Folgendes wichtig. Jesus spricht ja in Gleichnissen, in Bildern. Und einige versuchen sich zu retten. Ja, das, was er dort spricht, das ist auch noch ein Gleichnis und meint nicht das, was es sagt. Aber in den Versen 49 und 50, die ich gerade gelesen habe, dürfen wir nicht verpassen, dass Jesus nicht mehr im Gleichnis spricht, sondern Jesus bringt das Gleichnis des Fischzugs und dass man die Fische sammelt und dass man die Guten dann sammelt und die Faulen wieder wegwirft. Danach setzt er an und spricht nicht mehr im Gleichnis, sondern er spricht im Klartext. Er bringt die Deutung, er bringt die Erklärung, damit du verstehst, wer diese Fische sind und was mit ihnen geschieht. In den Versen 49 bis 50 haben wir nämlich gelesen, so wird es in der Vollendung der Zeitalter sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Er ist nicht mehr in einer bildhaften Beschreibung. Jesus ist in der Erklärung, was passieren wird. Und diese selbe Sprache verwendet Jesus bereits in einer vorherigen Gleichnisdeutung. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, dass er mal ein Gleichnis platziert hatte, wo dann die Jünger gesagt haben, wir verstehen das nicht, erkläre es uns. Und dort haben wir in Matthäus 13, Vers 39 bis 43 Folgendes gelesen. Da ging es nämlich um eine Weizenernte. Und bitte achtet einen Augenblick auf die Parallelen. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Klingelingeling, das kennen wir. Die Schnitter aber sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Real Talk. Keine bildlichen Vergleiche, kein Pillepalle, sondern die geistliche Realität. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden. Und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werden, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Ich komme zum Schluss. Jesus beendet am Ende die Gleichnisrede und möchte uns auf eine geistliche Realität hinschubsen. Und er bereitet uns hier auf das Finale vor. Und das tut er hier und immer wieder, macht er klar, entweder gibt es eine Ewigkeit mit Gott und höre mich, oder es gibt eine Ewigkeit ohne Gott. Es gibt aus Jesu Perspektive keine dritte Option. Wenn du hörst von diesem Schatz, wenn du hörst von dieser kostbaren Perle, überlege gut, was du tust. Denn Jesus bringt nicht umsonst dieses dramatische Gleichnis. Ich hätte es rausgelassen. Jesus aber nicht. Es gibt entweder diese Option, entweder mit Gott oder ohne Gott. Entweder Herrlichkeit, Genuss und Freude in Fülle für alle Ewigkeit. Oder Zähneknirschen, Weinen und Abstand zu Gott, Gericht Gottes für alle Ewigkeit. Jesus ist gekommen, um uns diese Realität vor Augen zu malen.
Es geht nicht um ein nettes Leben, ein frommes Leben, was wir als Christen führen sollen, irgendwie vorbildliche Bürger des deutschen Landes sein sollen. Es geht um alles oder nichts. Entweder alles geben, um Christus zu empfangen, oder alles verlieren. Darum sagt Jesus klipp und klar in Matthäus 25, Vers 46, die einen werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und Jesus will, dass wir erkennen, in Anbetracht der Ewigkeit kann nichts so wertvoll sein, um es nicht für das ewige Leben zu opfern. Ich frage dich noch einmal jetzt, in Anbetracht dieses letzten Gleichnisses, was kann so wichtig sein in deinem Leben, dass du es nicht hier und heute loslässt? Was ist so wichtig in deinem Leben, dass du nicht hier und heute sagst, ich lasse los, ich kehre um und ich nehme das Versöhnungsangebot Gottes in Anspruch und möchte Frieden mit Gott? Diese Botschaft ist hart. Ich möchte abschließen mit Johannes 6. Als Jesus einmal harte Sachen sagte, hieß es: Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen: Daran nehmt ihr Anstoß? Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12 Jüngern: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, oh, es ist so schwierig, die alten Dinge loszulassen. Und ja, Herr, zu wem sollten wir sonst gehen? Zu wem sollten wir sonst gehen, wenn wir das sehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. In Anbetracht dieser Ewigkeit wird es einige geben, die sagen: Ihr spinnt, ich bin raus. So werden einige reagieren. Aber ich frage dich, wenn du immer noch hier sitzt, was ist so wichtig, dass du es nicht heute loslässt?